Hengstmann, der Podcast.
Folge 205, Spezial Rheinland-Pfalz. Alexander Schweizer ist König Verlier.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sonderausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und wenn in Deutschland gewählt wird, heißt das eins, die Regierungsverhältnisse ändern sich, aber es ist Zeit für Podcasts, meine Damen und Herren. Und die heutige Folge steht unter dem Motto, auch die großen Fallen, denn wir haben uns beide geirrt. Und wer sind wir beide? Das ist mir zugeschaltet aus Berlin, der Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, ich habe mich heute hier ausnahmsweise mal aus Peking zugeschaltet. Warum?
Oh Gott, was habe ich verpasst?
Um den Namen des künftigen Ministerpräsidenten.
Oh nein!
Nochmal aussprechen zu können.
Du meinst den goldenen Pullermann, ja?
Nein, ja, also
hätten wir nicht gedacht,
dass die CDU doch noch so weit vorne liegt, und es wurde ja auch am Wahlabend immer noch größer, also jetzt bei 5 Prozentpunkten. Ja.
Das heißt, die haben wahrscheinlich so ausgezählt, dass das so Richtung geht, die SPD noch mehr zu demütigen.
Haben sie sich extra verabredet,
die
besten SPD-Wahllokale, falls es die gäbe, zuerst auszuzählen? Ja, also.
Genau. Ja, meistens liegen die ja in Großstädten oder in Gemeinden mit mit großem SPD-Ortsverband. Ich weiß ja nicht, wie das in Rheinland-Pfalz so aussieht.
Ja, aber wenn man mal auf die letzten paar Dutzenden von Landtagswahlen schaut, dann war zumindest bei der ARD war immer so ein leichter Vorteil für die SPD, und also sozusagen die CDU wurde ganz leicht unterschätzt immer. Also das ist jetzt im Durchschnitt fast null, aber so ein bisschen merkt man schon. Und am höchsten überschätzt bei allen Prognosen werden eigentlich immer die Grünen. Auch beim ZDF ist es so. Beim ZDF schneidet die SPD immer am besten ab, und bei der ARD die Grünen, während die AfD tatsächlich immer ein bisschen zu niedrig eingeschätzt wird, was gestern nicht der Fall war. Sie hatten ja am Anfang 20 und dann hatten sie 19,5, was aber trotzdem wieder mal das beste Westergebnis ist. Naja.
Okay, gucken wir uns jetzt mal ganz kurz den Landtag an. Der Landtag besteht, wenn ich das hier richtig sehe, aus 4 Parteien.
Ja.
Davon haben 2 Parteien Direktmandate geholt, nämlich die CDU und die SPD, krasserweise. Also die CDU hat 40 Direktmandate geholt, also 39, und die SPD 12. AfD kein einziges Direktmandat, ich weiß nicht, ob außerhalb von Baden-Württemberg und Berlin die Grünen jemals irgendwo Direktmandate
holen. Nee, die hatten letztes Mal eins. Und,
echt, ja?
Ja, in Mainz. Und bei der AfD ist es so, die hat zwar die Zweitstimmenmehrheit in Kaiserslautern, aber eben nicht die Erststimmenmehrheit. Also ganz, ganz knapp kein Direktmandat.
Kaiserslautern, die kleinste Großstadt Deutschlands. Oder gilt sie immer? Sie gilt immer als kleinste Großstadt Deutschlands.
Wenn sich Cottbus irgendwo dazwischen schiebt, zwischen 100.000 und 100.001.
Naja, das Problem bei Cottbus ist halt immer, Grüße nach Cottbus, weil Cottbus hat langsam nicht mehr genug Dörfer, die noch eingemeinden können, damit die wieder über die 100.000 rutschen.
Ja, das ist immer der Trick, ja.
So, aber jetzt beschäftigen wir uns damit. Also, wir haben in der letzten Folge, also am Donnerstag, wir haben also quasi in Vorbereitung auf diese Folge, haben wir ja eine kontroverse Wette abgeschlossen. Wir haben beide das Gleiche gesagt. Das war der Baden-Württemberg-Effekt.
Ja, und den gab es halt nicht. Ja.
Ganz im Gegenteil.
Lag an allen möglichen Sachen, lag vielleicht einfach an der SPD, kann man kurz fassen. Also.
Naja gut, das können wir vielleicht gleich nochmal, es geht jetzt bloß, also die letzte Umfrage, Forschungsgruppe Wahlen vom 19., also vom Donnerstag? Nee, vom Freitag. Sagt tatsächlich 29 zu 27. Ja, die Umfrage der Bild davor sagt 28 zu 27 davor. Ja. Das heißt, die Umfragen waren wesentlich knapper, als das Ergebnis dann letztendlich war. Was in Baden-Württemberg war es ja auch ganz knapp in Umfragen. Trotzdem hat die CDU immer geführt. Und da hat es dann aber der Herr Özdemir dann noch ganz knapp an der Wahlurne dann doch geschafft, rüber zu rauschen. Das ist jetzt der Unterschied. Der Abstand ist wesentlich größer und er hat die Umfragen bestätigt. Also das heißt, das offizielle Endergebnis hat der CDU ein Zweitstimmenergebnis von 33,37% und der SPD von nur 27,13%. Das ist ein über 5% Unterschied. Das ist schon amtlich.
Mhm.
Ja.
Jetzt bist du aber wieder bei den Erststimmen.
Entschuldigung, bei den Erststimmen, Entschuldigung, 30,96 und 25,2, trotzdem 5%.
Ja.
Das waren die Erststimmen, Entschuldigung, ja. Das ist schon krass. Und jetzt fragen wir uns natürlich, woran hat es gelegen? Ja, sag mal, ich meine, woran hat es gelegen? Ja, also ich meine, ich frage, woran hat es gelegen? Internet-Memes sagen dir gar nichts, oder?
Ja, also ich finde, ich kann es mir vorstellen, aber ich kann mir auch, ich finde tatsächlich, man sollte in Zukunft Fußballer diese Fragen am Wahlabend beantworten lassen, weil die dann gehaltvoller sind, ja.
Meistens ja. Olli Welke hat ja mal gesagt, das nennt sich ja Field Goal Reporter, also der Seitenlinien. Und das ist der größte Arschjob, den du in der Sportberichterstattung überhaupt haben kannst. Weil du musst mit Testosteron vollgepumpte, völlig erschöpfte, duschen wollende Sportler drei Fragen stellen.
Nicht, Dödel würdest du sagen.
Ja, wahrscheinlich. Fragen stellen und erwarten, dass sie darauf gehaltvoll antworten.
Ja.
Da ich gestern Abend bünierte, wie es so schön heißt, habe ich sozusagen die ganze Direktwahlberichterstattung nicht gesehen. Als ich nach Hause kam, war ich so erschossen, dass ich keine mehr die Kraft gefunden habe, den Fernseher anzumachen. Hast du dir den ganzen Quatsch angeguckt?
Ja, also wenn man gerade nicht das Glück hat, aufzutreten, dann muss man das wohl angucken. Ja, also...
Wie war es denn? War es so schlimm wie erwartet?
Ja, also man kann ja immer drauf wetten und habe ich innerlich auch ein, zwei Mal gemacht auf diese Stanzen. Also man muss nicht drum rumreden, das ist ein bitterer Abend.
Sagte also, die CDU.
Ich finde, die Wahlsieger haben es natürlich immer leichter. Aber auch die haben da, also die können dann wenigstens sagen, ja, was wir in Zukunft, was haben wir jetzt vor. Aber meistens geht es ja auch darum, nein, wir werden noch, ja, also wir sind noch ganz bescheiden und wir warten noch die endgültige Auszählung ab. Immerhin ging die diesmal schneller. Also wir erinnern uns, vor zwei Wochen gab es den Kindergarten Hülbenegger in Schöneich bei Böblingen, wo sie getrödelt und geschlafen haben. Diesmal war vor Mitternacht tatsächlich schon alles klar.
Ja, aber man darf auch bitte eins nicht vergessen, es war halt weniger auszuzählen. Weil wir haben, Baden-Württemberg weiß ich gar nicht mehr, aber es waren über 80%, oder? Wahlbeteiligung. Hier haben wir eine Wahlbeteiligung.
So viel nicht, aber also...
Es war amtlich für eine Landtagswahl.
Ja, also aber das war anscheinend ja nur im Kindergarten Hülbenegger. Ja, alle anderen waren ja auch vor Mitternacht fertig. Also der Kindergarten Hülbenegger muss mal unter die Lupe genommen werden.
Genau. Und wir haben hier eine Wahlbeteiligung übrigens fast 10% geringer als bei der letzten Landtagswahl von 64,3%. Das ist wenig.
Mhm.
Also für eine Landtagswahl im Osten Standard, aber in Breit, also ist wenig. Und ich glaube auch, dass das die SPD Stimmen gekostet hat.
Ja, also, nee, Moment. Mehr Beteiligung.
68, Entschuldigung.
Ja.
Aber trotzdem, also es ist mehr als beim letzten Mal, aber es ist trotzdem... Wenig, finde ich.
Und ich habe gelernt, dass in Rheinland-Pfalz ist ein Briefwählerland. Hat vielleicht was mit den kleinen Dörfern und mit den schlechten Anbindungen. Obwohl, ja, wenn sie kleine Dörfer haben, werden da ja auch Wahllokale sein.
Hast du mal in Koblenz im Café Hahn oder so gespielt? Oder mal in Trier oder in Kaiserslautern? Oder irgendwie bist du mal durch Rheinland? Aber wenn du bist ja eben im Zug gefahren. Du bist also noch nie durch Rheinland-Pfalz mit dem Auto gefahren, ne?
Fast nie, ne. Ich glaube nicht.
Also das ist, wir haben das ja im Kram der Kabarett-Bundesliga waren wir ja zwei, dreimal da. Ich weiß gar nicht mehr. Also im Café Hahn in Koblenz waren wir auf jeden Fall. Und das ist schon sehr kurvig da. Also das ist schon sehr kurvig.
Ja.
Und sehr, sehr berghängig.
Ja, also...
Mosel, ne?
Aber ist schön, soll schön sein.
Und der Wein ist ein wunderschönes.
Das also wichtigste wirklich, Weinland Deutschlands, muss man auch sagen.
Und auch Lorelei, also da kriegst du ja sofort, wenn du da stehst, Wein in den Augen, das Zucken im rechten Arm. Also das ist wunderschön da, das muss man wirklich sagen. So, komm, beschäftigen uns wieder mit der Wahlanalyse. Also, das Ergebnis lässt ja wieder nur eine einzige Konstellation zu. Und das war ja von vornherein klar. Es ging nur darum, wer wird es, der Schweizer oder der Schniedel.
Genau. Und wobei es war, was ich, also vor zwei Wochen war es ja so, da haben ja ARD und ZDF in diesen Wahlsendungen immer gesagt, so, also Koalitionsmöglichkeit haben wir hier Grüne, CDU und dann haben wir CDU, AfD. Und es wurde ja kritisiert, weil es ja Quatsch ist. Das ist eine Bullshit-Aussage, weil es nicht, also man kann jetzt alles herbeten und jetzt machen sie das nämlich auch. Jetzt gestern hieß es, so, wir haben die große Koalition und dann haben wir CDU, AfD und dann haben wir SPD, AfD. Die haben alle drei die Mehrheit. Und also sozusagen aus der Kritik an dieser Einseitigkeit zulasten der CDU, also was wirklich nicht stimmt, was sozusagen auch der Grundlage entbehrte, weil die CDU das glaubhaft ausschließt, da wird quasi noch das der genau falsche Schluss gezogen, jetzt die Leute mit dem doppelten Bullshit in Bezug auf AfD-Koalition zu belästigen.
Genau. Und aber die Koalition AfD-Grüne hat halt keine Mehrheit, deswegen haben sie die wahrscheinlich auch nicht gezeigt.
Ja, hätten sie sonst. Also die Grünen sind ja sozusagen mathematisch gesehen so der größtmögliche Dödel, weil sie nirgends zur Mehrheit beitragen könnten, selbst wenn sie es wollten.
Genau. Ja, stimmt, SPD, AfD hätten die aber eine ganz knappe Mehrheit, aber die hätten eine, stimmt. Wird der bisherige Ministerpräsident, Herr Schweizer, wird jetzt quasi entministerpräsidentisiert und, genau. Ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg aussieht, nochmal so ein kleiner Nachklapp, Spahn kann ja mal wieder seine blöde Fresse nicht halten und das war ja auch nicht der Einzige, da haben wir aber letztes Mal schon drüber gesprochen, wenn die sich jetzt da doch einigen sollten auf eine Ämterteilung, dann will ich das in Rheinland-Pfalz aber auch. Nicht, dass ich da irgendeinen Einfluss drauf habe, aber da will ich das auch.
Ja, überall eine Ämterteilung, immer nur ein Jahr.
Genau.
Und dann wird das Regieren bestimmt einfacher. Dann hat man nicht nur alle 5 Jahre eine Landtagswahl, sondern dann hat man jedes Jahr einen klitzekleinen Regierungswechsel. Da hat man dann richtig Lust drauf. Ja, es ist übrigens, wie geht es jetzt weiter in Rheinland-Pfalz? Also die haben auch relativ viel Zeit laut ihrer Verfassung, um eine Regierung zu bilden. Und es ist interessant, dass Rheinland-Pfalz sich in bestimmten Dingen in bestimmten Dingen eine Besonderheit hat und ist. Also erstmal ist Rheinland-Pfalz eins der 3 Länder neben Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die bisher immer in derselben Jahreszeit gewählt haben. Also das sind klassische Frühlingsländer, während Sachsen-Anhalt jetzt dieses Jahr wieder zum Herbstland wird, aber sonst auch immer Frühlingsland war. Und sozusagen so ein bisschen konstant. Und das hat damit zu tun, dass ähnlich wie in den USA, wo der Kongress ja immer an einem festgelegten Datum zusammentritt, am 3. Januar ist es dort, und in Rheinland-Pfalz ist es der 18. Mai.
Ah ja, okay.
Warum? 18. Mai, das ist mehr oder weniger Zufall, aber die haben sich dann auch sehr schön argumentiert. Also am 18. Mai 1947 fand die allererste Landtagswahl statt. Und das gilt auch als Beginn der ersten Wahlperiode. Und es ist so, dass die Wahlperiode halt immer quasi, solange der Landtag nicht aufgelöst ist, was er bisher nicht wurde, immer an diesem, immer genau 5 Jahre später beginnt. Und noch dazu ist der 18. Mai in der Demokratiegeschichte Deutschlands natürlich der Tag der Eröffnung der Frankfurter Nationalversammlung 1848. Da erinnerst du dich noch persönlich dran?
Ja, war aufregend damals.
Genau. Und zweitens, 2 andere Daten, die auch noch interessant sind. Also der Mainzer Landtag stimmte eben am 18. Mai 1949 dem Grundgesetz zu. Und nochmal 2 Jahre später wurde das heutige Landtagsgebäude, also das Deutschhaus, als Sitz in Betrieb oder mit der zweiten Wahlperiode, also die ja dann auch am 18. Mai begann, in Betrieb genommen oder in Sitz genommen. Und deswegen sagen die immer, der 18. Mai ist unser Verfassungstag oder unser Super-Duper-Tag und das gibt es in keinem anderen. Ja, über sowas lachst du, aber wenn ich mal wirklich einen ausgefeilten Chinesen-Wortwitz mit 2 verschiedenen Enden, das ist ja immer das Wichtige. An zwei Enden andocken mit einem Wortwitz. Dann, also ja, ich will jetzt nicht lamentieren. Aber also
tust es aber.
Wie gesagt, es hat kein anderes Bundesland diesen festen Datum. Und dazu kommt, dass dieses Mal war es ja auch das erste Mal seit Rudolf Scharping, also seit 35 Jahren, dass Rheinland-Pfalz mit keinem anderen Bundesland zusammengewählt hat. Ich weiß es nicht genau, woran das lag, dass sie jetzt diesmal nicht den Baden-Württemberg Termin genommen haben. Verfassungsmäßig wäre es möglich gewesen, weil man bis zu 75 Tage vor dieser Konstituierung, das wäre ja noch der 8. März gewesen, auch wählen darf. Aber das haben sie dieses Mal nicht gemacht. Aber Rheinland-Pfalz ist tatsächlich das Land, was am meisten mit anderen Bundesländern zusammenwählt, also bei fast jeder zweiten Wahl im Durchschnitt. Das nur sozusagen zum Hergang dieser oder zur Besonderheit dieses Landes. Es ist also irgendwie so ein kleines, gemütliches Land, was so mittendrin liegt und irgendwie immer gern von sich reden macht mit solchen Ausnahmen. Aber ja, was passiert jetzt? Jetzt wird er erstmal 2 Monate verhandelt und jetzt passiert halt gar nichts.
Naja, die Frage ist ja, also, war es jetzt eine Ampelkoalition? Ich überlege jetzt gerade.
Ja, jetzt muss man im Lexikon nachschlagen, was das nochmal war. Aber das gab
Aber
es
es war jetzt
zehn Jahre lang.
genau, aber das war jetzt SPD, Grüne und FDP hat
Ja,
jetzt,
genau. Und
genau.
die ersten 5 Jahre quasi mit der FDP auf Platz 2 und die zweiten 5 Jahre
Genau.
mit den Grünen auf Platz 2.
Genau, und das heißt, wir kriegen jetzt quasi eine große Koalition, was ja in Baden-Württemberg schon war. Also da gibt es ja eigentlich gar nicht so viel zu verhandeln in Baden-Württemberg. Da wird ja nur die bisherige Regierung mit einem anderen Ministerpräsidenten
Ja,
fortgesetzt.
also die würden dir jetzt widersprechen und sagen, natürlich gibt es viel zu verhandeln, es ist nicht automatisch gesetzt. Also den möchte ich sehen, der sich das traut, solche Verhandlungen als geplatzt zu brandmarken. Natürlich wird man da auch ein bisschen pokern, aber ja, man muss es halt machen, ja. Und trotzdem muss man auch sagen, das gab es halt in Rheinland-Pfalz noch nie, eine große Koalition. Da sind die Parteien bisher relativ ja, getrennt gewesen, die großen Parteien.
Ja, jetzt sind aber, also ich kann mich noch dunkel erinnern, das ist 1994, nee, wann war der letzte CDU-Minister, also wann war die Wahl, wo Rudolf Scharping Ministerpräsident wurde?
1991.
91. Und da ging wie ein Ruck durch Deutschland, dass das CDU-Stammland Rheinland-Pfalz von Kohl, Vogel und, wie ist der Vorgänger von Kohl?
Altmaier.
Altmaier, dass die, also jetzt sind ja quasi eigentlich, dass wir jetzt wieder einen CDU-Ministerpräsidenten an der Mosel kriegen, das ist ja im Prinzip, oder am Rhein besser gesagt, das ist ja im Prinzip die Herstellung des natürlichen Gesetzes.
Ja, hätten sie vor 35 Jahren auch gesagt. Ja, also es war irgendwie, waren natürlich auch starke Persönlichkeiten, also Scharping, man
Oh
mag es nicht
Gott.
glauben, aber vor allem
Ja.
dann natürlich Kurt Beck. Ja, Manu Dreyer war ja auch extrem beliebt und Alexander Schweizer ja im Prinzip auch, aber dann reicht es irgendwann nicht mehr, wenn man einfach sonst absolut nichts anzubieten hat. Das haben ja alle Umfragen auch gezeigt, dass man sagt, warum wählen Sie die SPD? Und dann kommt ein großer Strich.
Wieso eigentlich, wieso hat Rudolf Scharping das damals eigentlich geschafft?
Naja, es gab verschiedene Faktoren. Die Bundespolitik war einer davon. Also die Bundesregierung startete ja mit Kohl im Januar 91. Dann war der Golfkrieg, den Kohl also mit Geld unterstützte. Das war auch nicht so beliebt. Gab es riesen Demos dagegen. Und dann im Januar schon die Wahl in Hessen, die schon dann auch von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün wechselte unter Eichel. Das heißt, so eine gewisse Wechsel, ah, jetzt haben wir Kohl nochmal gewählt, den wollten wir eigentlich, sozusagen die Westdeutschen haben ja schon gesagt, eigentlich wollen wir nicht. Der hat ja hauptsächlich wegen der Ostdeutschen die Wahl gewonnen.
Genau.
Und ja, das gab dann eben so eine Gegenbewegung in den Bundesländern. Also die schwarz-gelbe Koalition hat dann sehr schnell angefangen zu verlieren. Und es ging dann auch ja weiter in allen anderen Ländern auch. Das war ein Grund. Und dass natürlich die CDU in Rheinland-Pfalz einfach zu Ende war. Sie hatte ja Bernhard Vogel auch 1988 sehr unrühmlich abgesetzt, einfach auf dem Parteitag als Vorsitzenden abgewählt, durch jemand anders ersetzt. Und dann ist er auch zurückgetreten, ja, soll jemand anders der Aff machen. Und das wurde, also Karl Ludwig Wagner wurde dann sein, und das ist einer der wenigen Ministerpräsidenten, wo ich selber kein Bild im Kopf habe. Ich glaube, er selber auch nicht. Also kein Gesicht. Also das war irgendwie so ein, ja, der sitzt ja, der saß, glaube ich, manchmal bei sich zu Hause auf dem Sofa und seine eigene Familie fragte sich, wer ist eigentlich der Typ?
Genau.
Und da, ja, das war so ein Insolvenzverwalter. Und dann 2,5 Jahre später war eben diese Abwahl. Ja. Also das hatte diese zwei Hauptgründe. Und naja, dann hat Scharping, war ja, das kann man eben aus heutiger Sicht nicht verstehen. Der war ja so ein typischer Rheinland-Pfälzer, der halt auch so gesprochen hat, dann natürlich dieses, ja,
Langsam.
langsam, aber auch vom Dialekt vor allem. Also der war schon auch volkstümlich, ein großer Radfahrer natürlich und so weiter. Das ist ja in so einer
Ja.
Ja, also wie gesagt, aus Bundes, und das muss einem nicht gefallen. Der Kurt Beck war ja auch eher so eine leicht lächerliche Figur bundesweit.
Ja, aber der hätte sich bloß mal
Ich
waschen
kann
müssen und
mich
dann wäre das alles.
noch erinnern, es gab irgendwie einen Koalitionsstreit, ungefähr 2007 muss es gewesen sein, damals auch schon die GroKo, und er war Vorsitzender, Bundesvorsitzender, und dann gab es einen empörten Satz in der Tagesschau von ihm: Ja, ich will jetzt hier niemanden beschuldigen, aber die Frage muss schon erlaubt sein: Wer war hier Huhn und wer ist Ei? Das kann man immer fragen und es ist einfach, also der müsste, ja.
Das, Pelzer Logik.
Ja, und also wer war hier Huhn und wer ist Ei? Und der, wie gesagt, der Kandidat muss halt denen vor Ort gefallen und der war immer beliebt. Er war, und das ist ja auch ein Zitat von ihm, nah bei den Leuten. Ja, immer auf jedem Weinfest und immer, das, ich glaube, das ist auch eine Kunst, das kann sicherlich auch nicht jeder. Ich nehme an, Karl Ludwig Wagner hätte das nicht gekonnt. Einfach so der beste Freund von jedem Wähler zu sein. Ja? Und
naja,
deswegen war das halt so, dass Scharping diese Wahl rockte und dann wurde plötzlich bundespolitisch bekannt, weil eben der Glücksfall war halt, dass sein Vorgänger, der eigentlich ja schon als Kanzlerkandidat vorgesehen war, Engholm aus Schleswig-Holstein ist zurückgetreten. Und dann, ja, was haben wir hier? Dann gab es ja eine Urwahl, also bei der SPD, das ist ja auch extrem, damals war das extrem selten und neu, da hat man zwischen Schröder, Wiczorek Zeul und Scharping gewählt. Wiczorek Zeul als Frau damals sicher bei der damaligen Macho-Partei auch chancenlos. Und Schröder war
ja nicht so weit.
Naja, beide waren ja im Grunde ganz kurz im Amt in ihrer ersten Wahlperiode. Dann Johannes Rau zum Beispiel hatte ja schon die 87er-Wahl vergeigt. Da gab es sicher nur ein, zwei andere. Lafontaine gab es noch.
Er ist aber nicht angetreten zur Urwahl, ne?
Nee, und der hatte schon die 90er-Wahl vergeigt. Genau, also das, im Grunde hatte man dann irgendwie, da war dieser Scharping halt zufällig. Das ist oft so, die SPD wird oft von Leuten angeführt, die ungünstig in der Gegend rumstehen, weil
genau.
Gerade in dem Moment, wo jemand gesucht wird, ist halt niemand anders da. Und das ist jetzt auch,
und das sind aber meistens die Besten.
Naja, Klingbeil würde ich jetzt nicht als den Besten...
Der stand nicht in der Gegend rum, der war logisch. Klingbeil war logisch.
Ja, aber der stand irgendwie ein paar Jahre vorher in der Gegend. Also der hat sich
entschuldige bitte, also da möchte ich dir jetzt vehement widersprechen. Nein, das ist eine ganz klassische SPD-Parteikarriere gewesen. Der war erst Generalsekretär und dann gab es halt diese Querelen und dann war völlig klar, der nächste Vorsitzende war Lars Klingbeil. Das war nie irgendein hektisches Gesuche. Bei Klingbeil war es immer klar, als der Generalsekretär wurde, eigentlich haben ja alle mit Kühnert gerechnet. Also dass Kühnert sozusagen sich, aber der hat ja irgendwie...
Das stimmt, also damals Saskia Esken und Novapo hatte ja von Anfang an überhaupt keinen Bock. Und hat erste Möglichkeit genommen, okay, Direktzug wieder nach Hause, nach Düsseldorf und ihr macht euren Scheiß alleine. Und dann wurde Klingbeil eben der neue Novapo. Also du hast recht, das ist so ein bisschen...
Und entschuldige bitte, Bärbel Baas stand auch nicht
aber
in der Gegend.
Aber andererseits, wenn jemand Besseres rumstehen würde, ja?
Ja,
und jetzt hat ja gestern Doris Schröder-Köpf schon gesagt, mein Ex Boris, nicht mein Ex Gerhard, aber mein Ex Boris soll das jetzt werden, soll zumindest Vizekanzler werden, hat sie gesagt.
So, pass auf, jetzt wollen wir...
Kommen wir mal von der Geschichte wieder in die Gegenwart, genau.
Nein, da muss ich hier, genau, also da muss ich jetzt mal ganz kurz was zu sagen. Also meine Fresse wäre ich da. Also jetzt mal bei aller Liebe. Das ist nämlich genau das Thema. Steht ungünstig in der Gegend rum. Sigmar Gabriel zum Beispiel stand ungünstig in der Gegend rum. Obwohl das im gewissen Sinne war auch, aber das war halt nach diesem hektischen Abgang da mit Beck und Platzek und so. Das war ja alles ganz schlimm. Platzek war ja auch mehr oder weniger geplant. Die haben sich alle gefreut. Endlich ein Ossi und so. Mhm. Und Platzek hatte halt einfach wie heißt das, wenn man Menschlichkeit, genau. Der war einfach zu menschlich für diesen Posten. Und Beck war...
Naja, das würde ich heute auch nicht mehr sagen. Heute, also wenn man Platzek heute reden hört, könnte er ja auch Pressesprecher in Moskau sein.
Ja, mein Gott, der wird ja auch nicht jünger.
Ja, also das ist schon übel, wie der sich äußert.
Ja, auf jeden Fall, und Kurt Beck war einerseits zu volkstümlich und zweitens zu weit weg. So, also der saß ja in Mainz. Also der war ja gar nicht in Berlin.
Also das war für die Wähler, den Wählern ist sowas egal, aber die Hauptstadtpresse,
genau.
Die Berliner Presseklicke der Nullerjahre war, vielleicht wäre das heute anders, aber die war extrem angepisst, dass er nie da war. Ja, genau. Dass sie ihn vielleicht sogar noch besuchen mussten, wenn sie was von ihm wollten oder was weiß ich, Interview, machen wir das in Mainz. Also der war zu selten, also angeblich zu selten und hat sich deswegen verscherzt mit dir, also hat das Wohlwollen der Presse nicht gehabt. Ja.
So, und Sigmar Gabriel stand blöd in der Gegend rum. Jetzt, um Gottes Willen, ich bin wirklich kein Fan von Sigmar Gabriel, aber von den Parteivorsitzenden der letzten 20 Jahre war er schon einer der Besseren, das muss man einfach sagen, was die SPD betrifft. Gabriel hatte halt nur ein ganz großes Problem und das war seine exzessive Eitelkeit. Das war sein ganz großes Problem. So als Politiker, als Typ, so als war der gar nicht schlecht.
Ja, aber der ist als Typ irgendwann auch überholt gewesen. Also in den 90, so
Genau.
eher vom
Ja, auf
Typus
jeden
Gerhard
Fall.
Schröder, also so ein 90er-Jahre-Politiker, so ein bisschen, also männlich halt und dann eben auch so ein bisschen polternd. Und irgendwann, eben mit seinem Abgang, auch den er ja dann auch noch in Beleidigung quasi verbracht hat, indem er
Genau.
dann noch gesagt hat, aber wenn ich schon gehen muss, dann reiße ich Martin Schulz wenigstens auch noch mit ins Grab.
Sehr
Also
schön,
wobei Herr
ja.
Schulz ist ja von sich aus zurückgetreten. Also das war ja auch ein bisschen eine lächerliche Geschichte. Es war ja so, die Koalitionsverhandlungen, die dann ja 2018 erst in zweiter Instanz kamen,
Genau.
nach dem Scheitern des Jamaika-Bündnisses, dann eben hat Martin Schulz gesagt, so, Koalitionsvertrag, ich werde jetzt Außenminister. Und wer war es
Genau.
vorher? Ja, der Gabriel. Und dann kam Gabriel und sagte der Presse, mein Kind hat mich gefragt, warum bist du nicht mehr Außenminister, sondern der mit dem Bart?
Ja.
Und das fand Martin Schulz wiederum so kränkend, dass er 2 Tage später einfach alles hingeschmissen hat, sowohl den Vorsitz als auch dann dieses geplante Außenministeramt.
Genau.
Und dann wurde es ja die Nahles. Und das war ja auch so zur Hälfte. Also sie stand eben rum, weil es auch nicht vorhersehbar war, dass er gehen würde. Aber sie wäre ja auch die nächste, also sie war auf jeden Fall geplant als Fraktionsvorsitzende. Nee, das war sie ja schon. Und als ja, so ein bisschen neu aufzubauende nächste Kraft. Also das war auch so ein Mittelding aus
Genau.
eigentlich gesetzt
So,
und
und
nicht gesetzt. Ja.
jetzt kommen wir mal zum Thema zurück.
So.
Was soll dieses Geschreie nach Boris Pistorius? Heute auch wieder in der Presse, ja? Heute auch wieder bei mir in der Zeit. Boris, haltet die Fresse! Lasst den Scheiß! Boris Pistorius macht einen relativ guten Job. So, der ist als Verteidigungsminister relativ okay. Der ist der beliebteste SPD-Politiker. Ich weiß nicht, ob er immer noch der beliebteste Politiker in Deutschland ist, aber er ist zumindest der beliebteste SPD-Politiker. Ich glaube, er ist auch noch der beliebteste Politiker in Deutschland. Lass den Mann in Ruhe. Es nützt der SPD genau gar nichts, wenn der Mann SPD-Vorsitzender wird. Nichts. Ja, lass Klingbeil, lass die Baas im Amt. Ja, ist doch völlig uninteressant, dass die SPD bei Wahlen so ablust. Das hat nichts mit Lars Klingbeil zu tun, sondern das hat was mit einer Stimmung im Land zu tun. Das hat was mit der Bewegung zu tun, die wir gerade haben. Das hat was mit Verlagerung der extremen Ränder zu tun. Dass nämlich die ganze Welt, ich meine, über das AfD-Ergebnis in Rheinland-Pfalz könnte man ja auch nochmal wohlwollend diskutieren. Also, das ist ja auch, also meine Frau hat gestern fast angefangen zu heulen, als sie das gesehen hat. Und ich habe zu ihr gesagt: Ja, mein Gott, das war ja nun mehr oder weniger zu erwarten. Was schlimm ist, dass das zu erwarten war. Aber das hat nichts damit zu tun. Und wenn, also ganz ehrlich, wenn ihr Boris Pistorius hasst, wenn ihr ihn loswerden wollt, dann macht ihn zum SPD-Vorsitzenden, weil dann verbrennt er
Ja.
mit.
Ja, jetzt ist ja erstmal nur geplant, so, also, oder sozusagen vorgeschlagen, Vizekanzler. Also vom Vorsitz ist noch nicht die Rede. Und du hast recht, also das würde er von sich aus auch, also nur dann, wenn er wirklich lebensmüde wäre, auch, ja, gebt mir den Vorsitz. Also das würde er nicht machen. Aber dieses, dass man ihn jetzt zum wichtigsten Minister machen würde, ja, das wäre halt so ein Zeichen zumindest. Aber es ist natürlich auch, als ob jetzt die Wähler darüber bei den nächsten Landtagswahlen dann irgendwie vergessen. Ach stimmt, die SPD hat ja doch Inhalt, nämlich Boris Pistorius. Also es ist ja überhaupt
So
kein
ein
Ersatz.
Quatsch.
Genau, es ist kein Ersatz für Inhalt. Es ist kein Ersatz dafür, dass sie immer noch an ihren Glauben. Also es ist auch schwer, sich von Glaubenssätzen zu lösen. Und da muss man einmal mehr Gerhard Schröder loben, weil er
So, es reicht jetzt. Ich steig aus hier.
einen der großen Glaubenssätze eben über Bord geworfen hat damals. Und das hat sich erst viel später als richtig erwiesen. Bei den Grünen ist es ja ähnlich gewesen mit den Waffen für die Ukraine 2022 oder überhaupt, dass man
Naja, aber das wäre ja auch kein Problem, wenn die Grünen den Krieg nicht angefangen hätten gegen Russland.
Ja, so. Ja, also jedenfalls, das ist schwer für eine Partei, die sagt, wir sind sozial, einfach zu überlegen, so, jetzt überdenken wir nochmal, wir sagen immer sozial und das können wir ja auch gern bleiben, aber jetzt müssen wir mal wirklich überdenken, was heißt denn sozial? Heißt sozial wirklich, dass wir Mitleid mit dem Hartz-IV-Empfänger haben, der sich dreimal nicht zurückmeldet? Ach ja, vielleicht hat er ganz große Probleme und so weiter, und die Totalverweigerer sind ja so wenig, dann wird immer so eine Statistik angeführt, unter 1%. Ja, das ist die Statistik, die das Arbeitsamt macht, und der normale Arbeitsamt-Sachbearbeiter, der wird ja auch nicht sagen, Mensch, das ist jetzt ein Totalverweigerer, da will ich mich jetzt mit dem anlegen, sondern ich will Ruhe und gebe dann an, der meldet sich zwar nicht, aber der hat was weiß ich, einen Härtefall, der hat irgendwie psychische Probleme oder ist krank. Das kann man in so einer Statistik einfach per Klick anklicken. kreuzen. Und dann hat man, dann muss man den nicht mehr behelligen oder umgekehrt muss man seine Zeit nicht mehr mit dem verschwenden. Das ist der Grund, also wenn Statistiken, und das ich als Bahnfahrer war, weiß es am besten, wenn Statistiken von der Organisation gemacht werden, die von der Endaussage dieser Statistik profitiert, dann wird die nicht echt sein. Also, naja, das Blöd. Ist ein ganz anderes Thema, aber dass die SPD einfach mal, ja, wie es so schön heißt, für die Arbeitenden da ist oder für Arbeit
genau,
an
das
sich,
ist nämlich genau
für
das
Arbeit
Problem.
An sich und damit eben auch für die Wirtschaft. Die Wirtschaft stellt die Arbeitsplätze zur Verfügung und die ist nicht der Feind, wie es Bärbel Baas immer wieder den Anschein erweckt.
Na, das ist wie ich aber schon immer predige, die Parteien sollten sich auf ihren Markenkern konzentrieren und nicht dem hinterherlaufen, was sie glauben, was Zeitgeist ist.
Ja und nein. Also, wie gesagt, der Markenkern kann halt auch falsch verstanden werden. Ja?
Das ist mir ja scheißegal.
Wenn die CDU jetzt plötzlich sagt, Mensch, christlich, ja, was heißt nochmal christlich? Jetzt müssen wir das 18. Jahrhundert wieder einführen und so weiter.
Ja,
das machen
natürlich.
Die ja nicht. Also man
ja,
muss
natürlich.
Schon auch in der Gegenwart sagen, was ist du. In der Gegenwart relevant, was gibt es für Probleme und was macht das mit dem, was wir vielleicht früher gesagt haben. Und dann wird man in der CDU niemanden mehr finden, der das CDU-Programm der 50er Jahre quasi, also was weiß ich, also das zum Beispiel ganz großes Thema, wenn man sich die Berichterstattung von vor 20, 25 Jahren anguckt, Einwanderungsland, das hat damals in der CDU nur Rita Süssmuth gesagt, vielleicht noch Heiner Geißler, sonst niemand. Und heute sagt das jeder. Das ist auch so ein Glaubenssatz und da haben die sich nicht auf einmal, aber vor allem ja in der Merkel-Zeit, da um 180 Grad gedreht und das ist sinnvoll, zumindest, also nicht so, wie es die Merkel verstanden hat, nämlich
ja, ja.
Grenze aufmachen, nie wieder zumachen, das nicht, sondern der Arbeitsmarkt braucht Einwanderung. Und das sagt heute jeder und das sagt heute sogar in der AfD der mancher, nicht jeder, aber mancher. Also,
naja, aber ganz wenige.
Zumindest der brave Frohnmeier hat es im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg immer wieder gesagt. Dem kann man es nicht glauben, aber ja.
Ja, also wie gesagt, wer Deutschland da 15 Jahre zurück haben will, muss halt nicht die CDU, sondern die AfD wählen.
Ja.
Und bis jetzt, zumindest in den Aussagen der meisten AfD-PolitikerInnen und nicht gender da so gerne, obwohl es da kaum Frauen gibt, gehen sie ja erstmal nur bis 1950.
Erstmal. Ja.
Man weiß nicht, wann sie dann bis 1939 respektive sogar bis 1933 zurückgehen. Die Gefahr besteht halt. Und ganz ehrlich, wenn man ja, gestern schon war da so eine Vorstellung, wo so ein paar Leute drin saßen, die, naja, wir redeten über Grönland und dann brüllte einer rein, ja guck mal auf so N-Logo, da liegt Grönland ja auch in der Mitte. Was? Ja, die zeigt die Erde vom Nordpol aus. Also das ist da nun mal, das, egal. Und da hast du es dann aber auch wieder gemerkt. Und du willst dich ja nicht auf die Diskussion einlassen. Die AfD wird das Dritte Reich wieder einführen. Das weiß ich nicht. Ich will es aber gar nicht ausprobieren.
Ja, das ist eben, das ist wie, wenn man sagt, also, das ist jetzt eine super gute Idee, auf dieser 20 Meter hohen Mauer einfach schön zu balancieren. Es kann gut gehen.
Ja.
Aber es kann halt nur ein einziges Mal schlecht
gehen.
Ja,
der Bodo Ramelow hat in Thüringen ja auch nicht den Sozialismus wieder eingeführt. Nein, Bodo Ramelow ist aber auch kein Kommunist. Bodo Ramelow ist Gewerkschafter, der durch die Verkettung unglücklicher Umstände 1994 bei der PDS gelandet ist und dann einfach auf einmal einer der populärsten Linksparteipolitiker war.
Ja,
genau
also,
wie Gysi.
Das auf jeden Fall, aber wenn du das schon ansprichst, das sind ja wirklich leider die aussterbende Art in der Linkspartei, weil die vorherrschende Meinung ist ja schon, ja, haben wir jetzt in den letzten Wochen auch mitgekriegt, dass da Juden sind hier unerwünscht, kann man sagen.
Und, so, und
da könnte man jetzt auch der Meinung sein, wenn so diese Leute, also die vor allem der arabischstämmige Flügel der Linkspartei, der immer größer wird, wenn der irgendwo mal die absolute Mehrheit kriegen würde, das will ich auch nicht ausprobieren. Das ist für mich, das ist wahrscheinlich ähnlich schlimm, wie wenn die AfD.
So kriegen die ja die absolute Mehrheit nicht. Die machen das ja nur deswegen, weil, also ich kenne ja ganz viele Parteien, also zumindest bei uns im Landesverband, also nicht viele, aber einige kenne ich und da ist kein Antisemit bei. Und das ist ja auch logisch. Die machen das jetzt, um die Wähler abzugreifen, die noch da sind. Verstehst du, was ich meine?
Die
wollen ja
ernst?
Im Moment kein.
Also
die wollen ja im Moment keine absolute Mehrheit.
Ich würd da schon widersprechen und sagen, also die. Man muss sowas ja nicht sagen. Man kann eben auch sein wie Ramelow, Bartsch und Gysi, aber dann wird man halt gedisst, dann wird man als Feind bei den eigenen Leuten wahrgenommen. Dem Gysi wurde ja ein antirassistisches Training empfohlen von solchen Arschlöchern. Und
ja,
also der muss dann, also wer das Training macht, bestimmen ja die. der darf jetzt nicht zur Bundeszentrale für politische Bildung und was weiß ich, sondern der muss bei der Linkspartei, bei irgendwelchen Arabern ein antirassistisches Training machen. Und ja, dann muss er ankreuzen, sozusagen, was weiß ich, hat der Jude eine Hakennase? Ach ja, Antwort ist ja und so weiter. Also das ist dann, also antirassistisch ist ja sozusagen sehr rassistisch, wenn man es
ja,
so
aber
will.
Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn es hart auf hart käme und auf den Parteitagen zu Abstimmungen über solche Sachen käme, wäre, glaube ich, ein Großteil der Linkspartei immer noch, natürlich sind da jetzt auch wieder Kräfte. Nee,
in Niedersachsen haben sie jetzt den Antizionismus als Staatsziel eingeführt.
Ja, Niedersachsen. Woraus besteht die Linkspartei in Niedersachsen? Warte mal, aus gemäßigten Sozialdemokraten, weil es ja die Linkspartei in Niedersachsen schon seit 70 Jahren gibt, man darf diesen großen Unterschied nicht vergessen. Sowohl die Grünen im Osten bestehen entweder aus Baumliebhabern, ja, also Menschen, die im ländlichen Raum dagegen sind, dass Bäume gefällt werden. Das ist so im ländlichen Raum so immer dieser eine Ortsgrüne, den man hat. Also diese eine Grüne in jedem Dorf, der ist immer gegen Bäume. Mhm. Also dagegen, dass Bäume gefällt werden. Und die anderen sind halt diese radikalen Spinner, also quasi deine besten Freunde. Meist so mehr im urbanen Milieu. Das sind die jungen Leute. In der Linkspartei in Sachsen-Anhalt sind allein im letzten halben Jahr 4.000 Leute eingetreten. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das alles vernünftige, gemäßigte Menschen sind, wo ich jetzt der Meinung bin, da mache ich mal was mit. In Niedersachsen das Gleiche. Die Westverbände der Linkspartei bestehen zu größten Teilen aus radikalen Spinnern. Natürlich.
Ja, und vor allem so, also wenn man so jung, Anfang 20, denkt, ich kenne die Welt schon und alle müssen so werden wie ich. Und dann ist man da wunderbar aufgehoben bei dieser Partei. Aber die läuft aus dem Ruder und ich würde nicht drauf wetten, dass Gregor Gysi, wenn er stirbt, noch Parteimitglied ist. Weil das ist darauf angelegt, den und auch Ramelow rauszuekeln. Da ist vollkommen egal, was diese Leute für die Partei in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, dass die überhaupt als Partei erhalten haben. Sondern also dieser Hass auf die eigenen Leute, die das eigene Weltbild nicht teilen, der ist immer viel größer als der Hass auf alle Gegner.
Genau, aber das ist ja eigentlich an den extremen
Rändern. Und die Grünen haben das Glück, dass sie inzwischen sich nicht mehr von dieser grünen Jugend was diktieren lassen, sondern das wird wirklich als Spielertruppe abgetan und die tun ja auch selber das Beste dafür, um so qualifiziert zu werden. Aber da selbst sozusagen der linke Flügel der Grünen würde denken, haltet doch einfach mal die Fresse. Und soweit ist, oder die Linkspartei ist nicht so, weil die eben auch von radikalen Leuten geführt wird, wie von Jan van Aken, der in jeder Rede irgendjemand beleidigt, von Heidi Reicheneck mit ihren Tattoos und von Ines Schwertner, denen die Reichen nicht schnell genug verbrannt werden können. Also das sind auch Radikalinskis an der Spitze.
Genau, wir beobachten das mal. Aber das ist am rechten Rand ja eigentlich bisher auch immer so gewesen. Die AfD schafft es eben seit 10 Jahren irgendwie diesen, wie sagte der große deutsche Gegenwartsphilosoph Alexander Gauland mal, diesen obergierigen Haufen unter Kontrolle zu halten. Was für mich...
Und es ist immer noch der gärige Haufen. Ich habe das schon mehrmals korrigiert. Ein gäriger Haufen. Ja. Und manchmal obergärig. Also, aber
okay.
So.
Egal. Das ist die größte Leistung für mich, die AfD bisher zustande gebracht hat, dass sie trotz einiger innerparteilicher Querelen trotzdem als Partei dastehen. Ja. Und zwar geschlossener als die meisten anderen Parteien tatsächlich.
Ja, zumindest, also diese Radikalisierung, die geht halt immer weiter. Und das ist ja auch zu beobachten, also auch in der Geschichte, also wenn man jetzt nicht sich als Mitte selber definiert, dann hat man als Mitte hat man natürlich immer den Vorteil, wenn man auch in der Mitte die Wahlkämpfe macht, dann gewinnt man nämlich. Und die radikalen Parteien radikalisieren sich weiter und da gibt es eben auch Wählerpotenzial. Und wenn man eben kein Gewissen hat, dann wird man da auch mitmachen als Mitglied und das eben weiter. Also das ist eben der Unterschied zwischen Mitte und Radikal. Übrigens, AfD ist interessant. Da haben Recherchen ergeben, also von mir, dass die, wenn man jetzt mal zurückschaut, die AfD gibt es ja nun seit 2013, seit 2014 sitzt sie also in allen möglichen Parlamenten, inzwischen ja außer Bremen und Schleswig-Holstein überall. Und wenn man jetzt also zurückschaut in Wahlperioden, die beendet sind, also die sozusagen 5 oder 4 Jahre durchgemacht haben. Das gab also 25 Wahlperioden, in denen die AfD irgendwie als Fraktion vertreten war. Und in nur einer einzigen, nämlich Baden-Württemberg bis vor wenigen Tagen, gab es keine personelle Veränderung in dieser Fraktion. Also damit meine ich jetzt nicht, dass jemand stirbt oder sein Mandat zurückgibt und ersetzt wird, sondern dass jemand rausgeht oder rausgeschmissen wird. Genau. Und das gab es tatsächlich in nur einer einzigen nicht. Also das ist eigentlich, das gehört auch zum Markenkern, dass dann doch immer wieder jemand verschwindet.
Aber so kannst du ja nicht argumentieren. Das interessiert ja keinen. Das ist ja, weil, Entschuldigung, ich sage jetzt wieder was sehr Kontroverses. Wer so blöd ist, diese Partei zu wählen, den interessiert das ja nicht.
Ja, und wer raus ist, ist halt raus. Der wird dann auch nicht mehr berücksichtigt.
Reisende oder? Soll man nicht aufhalten. Ja. Apropos, so, wir sind schon wieder ganz weit vom Thema Rheinland-Pfalz weg. Also es wird vermutlich, Gordon Schnieder wird der neue Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz sein. Die müssen sich mit der SPD, die werden natürlich ganz schön rumgelatzen. Ja, die werden natürlich ganz schön fordern. Die werden natürlich, also das wird nicht einfach werden. Aber ich glaube, wie heißt das, wenn man keinen Bock hat, staatspolitische Verantwortung, genau, wird aber beide Parteien dazu bringen, dass wir hier bald eine stabile Regierung in Mainz haben werden. Und du darfst ja auch bitte eins nicht vergessen.
Wusstest du übrigens, dass Koblenz bis 1950 die Landeshauptstadt bzw. Regierungssitz war?
Ach nein, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Man wollte
also Mainz war Hauptstadt, aber Koblenz war Regierungssitz. Und,
man wollte nicht direkt gegenüber von Wiesbaden, also dass die Parlamente zueinander sind oder was? Keine Ahnung. Du weißt, welche große hoffnungsvolle deutsche Firma in Mainz sitzt?
BioNTech.
Genau, die ja wahrscheinlich bald Mittel gegen Krebs haben.
Gut.
Also,
dann wird Rheinland-Pfalz dann plötzlich wieder doch Geberland. Die waren ja 2022 für ganz kurze Zeit Geberland im Länderfinanzausgleich. Genau. Jetzt nicht mehr, aber dann kommt es wieder.
Aber ich bin da mal wirklich sehr gespannt, weil BioNTech, also dieser mRNA-Impfstoff, der wurde ja entwickelt, also das ist ja eigentlich, das kommt ja aus der Krebsforschung. Mhm. Die wollten ja quasi was finden, was man programmieren kann, sagen, das ist der Tumor, bitte greif nur diesen Tumor an, liebes Immunsystem. Genau. Und so konnten die sozusagen diesen Impfstoff auf den, das ist der Coronavirus, bitte greif nur diesen Coronavirus an. Und die sind jetzt fast soweit.
Ja, und das ist ja, also die Corona-Pandemie kam ja irgendwie zufällig dann zu dem Zeitpunkt, wo das dann möglich war. Und das war ja der erste mRNA-Impfstoff der Welt, der überhaupt getestet bzw. dann angewandt werden konnte. Und das ist im Grunde könnte man sagen, dieser Corona-Impfstoff ist wie in der SPD irgendwie ein Vorsitzender, der halt in der
Gegend rumsteht. Ja. Genau. So, und da würde ich mich jetzt einfach nur nochmal fragen, und dann lassen wir das Thema Rheinland-Pfalz auch. Wenn die das schaffen, das ist ja dann kein Impfstoff, sondern das ist ja dann wirklich ein Medikament, was den Körper hilft zu heilen. Würden sich das dann die Impfgegner trotzdem, also die sagen, pass auf, du hast ganz schlimm Lungenkrebs, ich gebe dir noch ein Jahr, es sei denn, du nimmst das hier. Würden die dann lieber sterben oder würden die dann lieber sterben?
Wir würden erstmal ihren Heilpraktiker konsultieren, ob der das erlaubt.
Genau.
Und der würde sagen, hier hast du ein bisschen Zucker, das wird schon.
Genau, okay, gut, kommen wir nach München. Also in Bayern waren, nur in München oder in Bayern allgemein?
In einigen anderen Städten auch noch, das ist... Also quasi die Stichwahl von der Kommunalwahl, also Bürgermeisterwahl vor 2 Wochen und ja, unter anderem München eben, und da gab es ja auch dann eine große Überraschung.
Erzähl!
Willst du nicht mal erzählen?
Nö, ich interessiere mich nicht für zänkische Bergvölker. Außerdem, das sind ja hier die Verhältnisse im Podcast. Ja, ich mache die Pimmelwitze, du erzählst die Sachen, die richtig... Ah nee, die, in dieser Folge ist es andersrum. Stimmt, da müsste ich eigentlich erzählen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also dann lassen wir es mal. Aber der tatsächlich ist Dieter Reiter abgewählt worden. Und das ist in München...
Ist das erlaubt?
Ja, es ist bisher nur ein einziges Mal vorgekommen, dass jemand abgewählt wurde, nämlich 1978 Georg Kronawitter, ebenfalls von der SPD, durch die CSU damals abgewählt. Aber der ist wiedergekommen, der ist 6 Jahre später wiedergekommen, aus Rache. Mhm. Und jetzt, also Dieter Reiter, seit 12 Jahren im Amt, und der hatte sich ja
so ein paar... Nachfolger vom großen Andreas Uhde?
Ja, der noch größer wäre, wenn er Christian heißen würde.
Meine ich doch, entschuldige bitte.
Und das ist übrigens witzig, den haben sie ja beim Nockerberg, also bei diesem Starkbieranstieg immer nachgespielt, diesen Christian Ude, und der war so gut, wenn man sich das bei YouTube anguckt, da denkt man wirklich, der spielt das ist der echte. Also ich meine, so Parodien haben ja immer irgendwelche Ecken und Kanten, aber das war echt so perfekt. Und der hatte sich ja zum Schluss irgendwas geleistet, dass er halt irgendwie... Was waren das? Vorstandsgehälter beim FC Bayern nicht, Vorstandsboni nicht abgerechnet hat oder nicht angegeben. Das ist natürlich immer auch so im Handbuch des Politikers, wo groß markiert wird, mach das nicht.
Krass. Die Quittung. Ich weiß gar nicht, wie das in Bayern ist. In Sachsen-Anhalt ist es auf jeden Fall so. Der ist ja 67, der Andreas Rath hat.
Der heißt ebenso wenig wie sein Vorgänger Andreas. Der heißt Dieter.
Dieter, okay. Also, auf jeden Fall hat Andreas Krause jetzt diese Wahl gewonnen. Nein, es ist tatsächlich so, der ist 67. Ich finde es krass, dass der nochmal angetreten ist. Denn das ist in Bayern offensichtlich erlaubt. Über das Pensionsalter hinaus in Sachsen-Anhalt musst du dann abtreten.
Ja, das ist geändert worden tatsächlich. Also, diese Alters. Aus dem Grund, weil immer weniger Leute oder gerade in dem Alter findet man halt noch Leute in kleinen Gemeinden und dann heißt es nicht, du darfst aber nicht mehr. Und das ist ja letztlich, es ist zwar ein Beamtenamt, also ein Beamter auf Zeit, der ist ja nicht irgendwie, also ich weiß nicht, wie das ist, ob das ein Grundrecht ist, so lange zu arbeiten, wie man will. Also in unserem Metier selbstständig natürlich, aber bei den Beamten weiß ich es nicht, ob man das rechtfertigen kann. Jedenfalls hat man es geändert und die Altersgrenze hochgesetzt.
Also das heißt, er wäre jetzt nochmal 6 Jahre im Amt gewesen dann?
Ja.
Okay, wow. Aber ich glaube, das ist nämlich genau das, worüber wir gerade wieder gesprochen haben. Die SPD ist halt, also ich glaube, ich bin kein Münchner, ich weiß auch nicht, ob der gut war. Also Ude war ja quasi ein Gott in München, da konntest du ja gar nichts gegen sagen. Ich weiß nicht, ob er so beliebt war wie Herr Ude, aber...
Ja, im Großen und Ganzen schon, aber der hat irgendwie jetzt die letzten paar Monate irgendwie abgebaut, halt ja, so angeschlagen eben, ja.
Genau.
Und dann bot sich eben die Gelegenheit durch die Stichwahl. Die Grünen kamen in die Stichwahl, nicht die CSU. Und dann bot sich natürlich für alle linksdenkenden Münchner eine wunderbare Alternative. Also das wäre auch anders ausgegangen, wenn jetzt die CSU in der Stichwahl wäre. Die hätte Andreas Rather gewonnen.
Genau.
Ja, also das ist eine Überraschung. Aber das ist halt wieder so ein bisschen tragisch. München als Stadt ist ja einfach viel weniger wert als so eine Landtagswahl. Und erst recht, stellen wir vor, es wären gleichzeitig Wahlen in Bremen und München. Also München ist 2,5-mal so groß und das würde keine Sau interessieren. Ja.
Ja.
So ist es halt leider.
Gut, jetzt wird, also ich glaube, es macht jetzt für München an sich keinen Unterschied. Ich finde es halt krass. Also München steht ja immer im kompletten Gegensatz zum restlichen Bayern. Ja. München ist wahrscheinlich die linksradikalste Stadt, die man sich vorstellen kann. Während ja Bayern, also nein, wahrscheinlich nicht, aber also da ist ja, also ich weiß nicht, München ist halt links so. Also München ist ja, sehr
wobei
urban.
Jetzt die Ergebnisse von der aktuellen Wahl war auch, dass zum Beispiel Augsburg und Regensburg haben jetzt auch SPD-Oberbürgermeister.
Ach Gott, ist ja süß.
Das ist auch nicht, also die waren auch lange von der CSU regiert und ich glaube, in Rosenheim haben die das jetzt nach 60 Jahren verloren. Also die CSU hat nach 60 Jahren keinen Bürgermeister von Rosenheim mehr, in Schweinfurt nach 30 Jahren. Also da ist schon ein bisschen, Markus Söder wird jetzt aus Frust so den einen oder anderen Dönerladen aufessen müssen.
Genau. Wo wurde denn noch gewählt, Tillmann?
In Slowenien. Wir bleiben ungefähr in der Münchner Größe. Slowenien, interessanterweise, dort regierte ein Nicht-Populist, beziehungsweise ein Mitte-Populist, Robert Golob, oder wie du sagen würdest, Andreas Golob, der irgendwie 2022 so aus dem Nichts aufploppte, eine neue Partei aufmachte und plötzlich Ministerpräsident war mit absoluter Mehrheit. Der hat diese absolute Mehrheit jetzt verloren, ist noch stärkste Kraft, aber es war ja befürchtet worden, dass Janez Janša gewinnt. Das ist so ein bisschen der Orban oder der quasi... Der saß auch schon mehrmals im Knast und war also schon seit 100 Jahren ist der Teil der slowenischen Politik, dass der wieder gewinnt, aber der ist eben knapp auf Platz 2 gelandet und wird jetzt erstmal nicht den Regierungsauftrag kriegen. Also da sind wir nochmal als Europäer knapp dran vorbeigeschrammt, dass es noch einen zweiten, dritten, fünften Orban gibt. Da kann man ganz
wobei es ja den ersten Orban vielleicht bald nicht mehr geben wird.
Vielleicht. Am 12. April ist dort in Ungarn die Wahl und da sieht's.
Und im Moment führt
im Grunde, also ja, wie letztes Mal auch. Also man darf trotzdem nicht.
Moment. Die waren immer nur gleich auf. Beim letzten Mal. Er führt ja jetzt wohl, zumindest in einigen Umfragen, führt er ja. Also ich weiß nicht, wie er heißt. Pöderschöderschönen oder so ähnlich.
Das kann man sich sehr gut merken. Der heißt nämlich Macar, also Ungar.
Ungar, stimmt.
Also
der heißt Ungar.
Der fantasieloseste Name für einen Ungarn.
Das wäre, wenn der deutsche Bundeskanzler Deutsch heißen würde.
Ja, oder Matthias Deutschmann oder wer. Oder,
genau, oh so. Gott.
Ja, es ist im Grunde besser, als wenn man sich als Franzose Holland nennt oder als Portugiese
stimmt.
Montenegro. Das ist ja auch alles schon vorgekommen.
Schwierig. Gut.
So,
wie ist das in Slowenien? Muss da auch eine Koalition gebildet werden oder sagt der Präsident hier, mach mal und egal ob Minderheitsregierung oder
nicht?
Nee,
das ist dann schon ein parlamentarisches Verfahren. Also da braucht man die Mehrheit und muss sich die zusammensammeln. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Also das ist ja wahrscheinlich wird man am ehesten bei irgendwelchen Liberalen oder Sozialdemokraten anklopfen.
Was ist denn das für ein Typ?
Das ist einer, der war früher, was war der früher von, der, wie gesagt, Seiteneinsteiger, der war irgendein...
So ein Macron-Typ?
Nee, also der ist halt liberal, also diese Partei...
Ja, ein Macron-Typ.
Vom Golob ist Mitglied der liberalen Parteifamilie.
Ja. Also das ist so ein, also eher einer also von er ist, den, er nicht ist ganz so schlimm.
Genau, er ist wohl Physiker und bei so einem Energieunternehmen, also staatliches Energieunternehmen, war ja der Chef, wurde dann rausgeschmissen und hat gesagt, ach cool, mache ich jetzt mal was anderes.
Also wird jetzt Slowenien von einem Physiker, naja, gut, toi, 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 wa? Wir schaffen das.
Ja, so, also ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber alles besser als Maler, weil da haben wir ja, da fällt mir zuallererst, mir fällt zuerst dieser Maler, wie heißt er, Kupala ein. Du hättest jetzt jemand anderen gedacht.
Ich glaube, was hat das jetzt mit Gustav Mahler zu tun? Aber
nein!
Wo wurde denn noch gewählt, Timmermans?
Wo wurde noch gewählt? In Frankreich, auch Kommunalwahl, zweite Runde.
Genau.
In Frankreich ist es ja so, da gibt es die Stichwahlen für alle, die, also auf kommunaler Ebene gibt es die Stichwahlen für alle, die in der ersten Wahl über 10% liegen oder wenn sie über 5% liegen und ein Bündnis, also sich von jemand anderem, der auch über 5% hat, empfehlen lassen.
Das haben wir ja bei der Parlamentswahl schon mal durchdiskutiert.
Bei der Parlamentswahl gilt was anderes, da gilt quasi ein Achtel der Wahlberechtigten, da ist die Hürde ein bisschen höher. Das heißt, bei Kommunalwahlen dürfen mehr in die zweite Runde, was auch dann dazu führt, dass manche eben nicht mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Aber Paris ist wohl jetzt wieder immer noch sozialistisch, wie seit 25 Jahren. Also da bleiben die Sozialisten. In Marseille, da ging es ja darum, ob die zweitgrößte Stadt, ob der Rassemblement National gewinnt. Und das ist jetzt also ganz knapp nicht der Fall gewesen, sondern das ist, warte mal, welche? Also irgendwie so auch jemand Linkes. Aber das Marseille war ja immer schon die Hochburg vom RN und jetzt haben sie es wieder nicht geschafft, da den Bürgermeister zu stellen. Interessanterweise in
Nizza.
Da hat dieser Eric Ciotti, das war der frühere Vorsitzende der Republikaner, also der Gaullisten, den sie dann aber da rausgeschmissen haben, weil der mit die Brandmauer einreißen wollte. Und der ist jetzt sozusagen nicht RN, aber der ist also unterstützt.
Genau,
der ist jetzt in Nizza der Chef. Also, aber fast überall gab es eben diese. Ist es gelungen, durch Stichwahlen, durch Bündnisse eben diesen RN-Durchmarsch zu verhindern. Das nur also der Vollständigkeit halber, jetzt haben wir alle Wahlen abgegrast. Italien hat ein Verfassungsreferendum, das haben wir aber noch nicht, weil das dauert noch an. Die Italiener nehmen sich immer Zeit und wählen meistens 2 Tage lang.
Worum geht's?
Um eine Justizreform. Also wo die Regierung sagt, das ist jetzt ganz, ganz dringend nötig. Und die Opposition sagt, also die Unabhängigkeit der Justiz ist eigentlich ein hohes Gut. Und selbst der Staatspräsident, der ja sonst auch eher so ein Steinmeier ist, der hat gesagt, also mach das mal lieber nicht. Und wenn der das sagt, dann, es ist halt so eine typische, ich kenne jetzt auch nicht die Einzelheiten, aber es soll irgendwie leichter sein, Richter auszuwechseln.
Okay, toi, toi, toi an unsere Spaghetti-essenden Brüder und Schwestern.
Genau, das war jetzt korrekt gegendert, genau.
Genau. Und Noch irgendeine lustige Geschichte oder?
Nee, heute ist ja eine Sonderfolge, da machen wir nur Wahlen.
Gut, dann hören wir uns am Donnerstag wieder, erzählen wir wieder ganz viele lustige Geschichten und dann können wir euch vielleicht schon sagen, wer jetzt in Rheinland-Pfalz, nein, können wir euch bestimmt nicht. Egal, wir hören uns am Donnerstag wieder, die nächste Sonderfolge wird ja dann vermutlich erst im September sein, ne? Oder nee, werden wir Ungarn
was
vielleicht
zwischendurch, mal, was Lust und Laune bietet, ja.
Mal sehen, vielleicht kommen wir zu Ungarn, je nachdem, wie es ausgeht. Wenn ja. Orban der alte Saftsack gewinnt, dann stehe ich nicht montags morgens auf.
So können wir es machen.
Ja,
okay. Gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.